letzte Woche war die Betonung darauf, Gott lieben und Menschen lieben. Und ich möchte einfach nur mal kurz ansprechen, dass die Wichtigkeit von dem, dass wir in der Balance sind. Ja, ich sage immer, Jesus, das Kreuz von Jesus hat zwei Balken. Das ist der Längsbalken, ist die Beziehung zwischen mir und Gott, und der Querbalken ist die Beziehung zwischen Menschen und mir und Gott. Also, und wir können nicht das voneinander trennen. Ich habe viel jetzt über diese Dinge nachgedacht, und wir sind einfach in unserer Gesellschaft, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, wir sind nicht mehr familienorientiert. Es gibt so viele Singles, es gibt so viele Patchwork-Ehen, es gibt so viel Durcheinander. Wir kennen das gar nicht mehr so, so eine Familie, ne, wo alle zusammen helfen und der Vater ist das Oberhaupt von der Familie. Und das kennen wir gar nicht mehr so. Und da müssen wir uns einfach bemühen, dass wir wieder in das biblische Denken reinkommen. Das biblische Denken ist immer in Beziehung, ist nie in rhetorische Sache oder Mitgliedschaft oder Verein oder so. Ja? Mir fällt gerade was ein, wo ich mal sowas mit Familie extrem erlebt habe, weil ich hatte das ja auch nicht. Bei uns war auch ein Haufen durcheinander, und die meiste Zeit habe ich versucht, irgendwie zu überleben. Also mehr war dann irgendwie nicht drin. Aber ich habe in den Jahren, wo ich in München Kinderdienst gemacht habe, bin ich auch oft rumgereist und habe dort so über Kinderdienst gelehrt und so. Und einmal waren wir eben auch in Rumänien. Du kennst die Geschichte. wir waren in Rumänien und waren dort in einem Haus, haben wir dort gewohnt von gläubigen Menschen. Und das war auch eine relativ große Familie. Und an dem Tag, wo wir wieder abreisen wollten, wie das eben so ist, da hast du den Koffer und hast die Papiere und hast und ein Mordsgewurl wir sind schon spät in Rumänien, kannst du immer nur so langsam fahren, weil wir die ganzen Schlaglöcher, das war kurz nachdem das Land sich geöffnet hat, in katastrophaler Zustand, und wir müssen raus. Und in der ganzen Hektik steht der Vater von denen, das Familienoberhaupt, steht mitten im Gang. Wie der Fels in der Brandung. Hier geht niemand raus, bevor ich ihn nicht gesegnet habe. Und das hat mich so getroffen. Und es war mit einer Autorität. Da hat niemand mehr, niemand mehr hat sich bewegt. Niemand mehr, da war so eine Autorität da, und da ist uns plötzlich klar geworden, hey, unsere ganze Hektik, die nützt uns überhaupt nichts, wenn wir dann draußen sind und dann fährt uns irgendeiner zusammen oder wir landen in irgendeinem Straßenloch drin oder so. Und es war wirklich teilweise gefährlich, wir mussten auch nachts fahren und da fahren Pferdekutschen unbeleuchtet. Und also es ist richtig gefährlich gewesen damals zu der Zeit. Und dann standen wir alle im Kreis und da hat er den Psalm 23 gebetet. Und dann hat er dieses hohepriesterliche Gebet, über den Segen über uns ausgesprochen und uns diesen Frieden zugesprochen und gesagt, mit so einer Sicherheit bin ich, glaube ich, noch nie irgendwo weggefahren. Ja, das war so, ja, jetzt ist die Welt in Ordnung. Und damals habe ich so das erste Mal das so einen Geruch davon empfunden, was eine gesunde Familie eigentlich ist, was Autorität in der Familie ist, dass man in Familie denkt und in Zusammengehörigkeit denkt. Nicht, ja, wir waren ja da eigentlich nur Gäste in dem Haus, aber da haben wir gespürt, wir sind Familie, wir gehören da dazu. Und also in der Intensität habe ich es, glaube ich, auch nachher nie mehr so erlebt. Das war schon was ganz Besonderes, aber ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, teilweise, wenn man mit Menschen aus anderen Kulturen zusammen ist, die haben noch viel mehr Verständnis dafür. Und deswegen müssen wir, glaube ich, die Botschaft immer wieder hören. Es geht nicht um ein Prinzip, wenn es um Glauben geht. Es geht nicht um ein Prinzip oder um einen Verein oder um eine Denomination. Es geht um Personen. Eine Person, Gott ist eine Person und Jesus ist eine Person. und will uns als Person haben. Ja, und dort liegt ja auch dieser Reichtum des Glaubens. Ich muss nicht zu irgendeinem fernen Gott beten und ihn anflehen, dass er mir irgendwie wohlgesonnen ist. In meiner Bibel steht, dass er mich zuerst geliebt hat. Da, wo ich noch gar keine Chance kam, mich zu entscheiden, hat er mich schon geliebt. Und Gott hat seinen Sohn aus Liebe gesandt, nicht aus Prinzip. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur die Perfekten, die Welt. So sehr hat Gott die Welt, alle. Gott liebt alle Menschen. Und da muss man auch aufpassen als Christen. Wir sind insofern nicht die Elite. Gott liebt alle Menschen. Nur wir haben es halt erkannt und wollen ihm näher sein. Aber lieben tut er alle Menschen und jeder ist wertvoll vor ihm. Und deswegen, wenn Gott die Welt so sehr geliebt hat, dann ist es auch an uns, dass wir die Welt lieben. Ja, und das gehört zusammen. Man kann nicht sagen, ich habe es euch die Bibelstelle vorgelesen vom 1. Johannes, wo der 1. Johannes sagt, wenn du Gott liebst und die Menschen nicht, dann bist du ein Lügner. Das ist gerade wegen krass. Aber es ist so. Ja, und ich wollte eigentlich diese Woche was anders predigen, habe auch ein ziemliches Durcheinander gehabt diese Woche, irgendwie. Aber ich glaube, wegen dem, weil ich was anders wollte wie Gott, und Gott hat gesagt, nein, du kommst nur mal zum Punkt zurück. Und das hat irgendwie gedauert, bis ich es kapiert habe. Ich bin ja eher so eine, lass weiter und weiter. Und so. Ja, und Gott sagt, nein, drück nochmal da drauf, nochmal auf das Thema. Und das Thema heute ist Jesus nachfolgen und Menschen nachfolgen. Also jetzt kannst du dich gerade entspannen. Ja? Manche Leute zucken gerade zusammen, wenn es geht um Menschen nachfolgen. Was, ich bin doch nicht der Menschenknecht, steht schon in der Bibel, nicht der Menschenknecht. Nee, davon reden wir heute Morgen nicht. Aber eben, weil wir teilweise einfach falsches Bild haben, zieht sich uns der Magen zusammen, wenn wir hören, wir sollen auch Menschen nachfolgen. Aber der erste Punkt ist Jesus nachfolgen. Also, entspannen. Ja, auch da einfach, dass wir das ernst nehmen, auch bei Jesus eben, ich habe es vorher gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um einen Verein zu gründen. Jesus hat nicht eine Kirche gegründet. Jesus hat gesagt, ich komme und wo ich bin und er sagt, wenn die Blinden sehen und die Lahmen gehen und die Armen die frohe Botschaft bekommen, dann ist das Reich Gottes unter euch angebrochen. Und Jesus redet nie von der Gemeinde. Jesus redet immer vom Reich Gottes. Ja, und so wenn man Pastor ist, so wie ich, gell, da bist ja total überzeugt, also Gemeinde ist einfach sowas von extrem wichtig. Und da habe ich gedacht, wieso? Es ist ja nicht so, dass Gemeinde nicht wichtig ist, aber Jesus ist gekommen, um Reich Gottes zu bauen. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, hey, solange Jesus gelebt hat, hat es keine Gemeinde gegeben. Gemeinde hat sich formiert nach seiner Auferstehung, weil Menschen sich versammelt haben und gesagt haben, wir wollen auch Reich Gottes bauen. Es war zuerst Jesus und dann teilweise seine Jünger um ihn herum, aber da gab es keine Gemeinde. Erst nach der Auferstehung, ja, da hat sich die Gemeinde formiert und das ist ein Ziel und Zweck der Gemeinde, nämlich sie ist der sichtbare Teil vom Reich Gottes hier auf der Erde. Oder die Basisstation oder Headquarter oder wie auch immer du das nennen willst, wo die Befehle eingehen und ausgeführt werden. Kaserne, kannst du auch sagen. Ist auch nicht so beliebt, der Begriff. Aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass Gott Dinge sagt und die Gemeinde oder die Menschen, die in der Gemeinde sind, sie führen seinen Willen aus und bauen Reich Gottes auf der Erde. Haben das kapiert? Also Jesus hat nicht Gemeinde gebaut, das war da noch gar nicht dran. Er hat Reich Gottes gebaut. Was ist ein Reich Gottes? Ja, eben wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, müssen wir ja wissen, was man da, wie man das macht, oder? Und das Reich Gottes, das ist eben ein unsichtbares Reich. Das hat hier auf der Erde keine Grenzen, aber es ist auf der Erde. Es ist nicht das Himmelreich. Ja, Jesus hat auf der Erde Reich Gottes gebaut. Das ist ein unsichtbares Reich. Und es ist Reich, es hat einen König, der herrscht darüber. Das ist Jesus. Jesus ist der König von diesem Reich. Und zum Reich Gottes gehören Menschen, die Jesus nachfolgen, das heißt, ihn als König akzeptieren. Ja, wer im Reich Gottes ist, erkennt die Königsherrschaft von Jesus über seinem Leben an. Und ich möchte, ich möchte euch einfach ermutigen, und auch wenn ihr mit Menschen redet, es geht nicht nur darum, dass man irgendwie sagt, ja, ich will zu Jesus, das ist nur der Anfang. Viele Leute wollten zu Jesus, wo er gelebt hat, aber die wollten ihm nicht nachfolgen. Die wollten zu Jesus, weil sie gemerkt haben, da gibt es Brotvermehrung, da gibt es Heilung, da gibt es Befreiung, der stillt den Sturm, ja, wer will da nicht hinterher? Also bin ich da. Ah, solange bis Jesus ein paar harte Worte redet, und dann bin ich wieder weg. Ja, also er hatte viele Menschen, die da waren und die ihn gesucht haben. Und teilweise war das so schlimm, dass wenn er alleine sein wollte, musste er auf den Berg flüchten, weil er so umringt war von der Menge. Aber die wollten vor allen Dingen was Jesus gesucht hat, war Menschen, die ihm nachfolgen. Nicht nur hinterherlaufen. Ja, nachfolgen. Und zwar, das ist eine Entscheidung, die Konsequenzen hat. Eben, da sagst du nicht, ich nehme eine Theorie an, ich glaube grundsätzlich ans Kreuz. Ja, das kann schon sein, dass das stimmt. Ja, oder sich irgendwie Wissen aneignen. Du kannst 3 Jahre auf der Bibelschule sitzen, aber wenn du es nicht in deinem Herzen aufnimmst und dieses Wissen zum Fleisch wird, also in deinem Leben sich offenbart, dann hast du nur einen riesigen Kopf und ein kleines Herz. Wenn du 3 Jahre auf Bibelschule bist und das reinlässt, dann bist du fein raus, hast beides. Ja. Aber warum sage ich das? Weil ich komme ganz früher, eben wo ich in München war, da war ich ja auch auf Bibelschule und da gab es ja die Bibelschule und dann war das manchmal echt schwierig, diese Bibelschüler. Boah, also die konnten einem echt auf den Geist gehen, weil die waren so vollgepumpt mit Wissen und viele hatten noch nicht wirklich viel erlebt. Und die haben dir das Wissen um die Ohren gehauen, du, wie es braucht hat. Und meistens ist es gegangen, denn die Bibelschule fing immer an im September und es ist dann meistens gegangen bis Weihnachten, da war immer die merkwürdigste Zeit. Also ich will die nicht schlecht machen, aber das kommt davor, wenn der Kopf so voll ist, oder? Und an Weihnachten hatten die Ferien, da sind die alle heim. Ah, down to earth. Familie, die nicht alle so... Ja, da hast du plötzlich mit der Tante Trudel und mit dem Onkel Herbert zu tun. Ja, und da sind die meistens richtig auf die Welt gekommen und haben gemerkt, hey, es geht ums wahre Leben. Und da sind die aus dieser treibhausartigen Atmosphäre, wo immer schön Luft und Wasser und alles schön da ist, rauskommen in die Welt, mitten in Verwandtschaft. Naja, und Weihnachten ist ja so eh noch spitze. Das sind die irgendwie ganz angenehm meistens zurückgekommen. Ja, ich war ja da etliche Jahre und das immer beobachten können, habe mich immer eingegrenzt und gesagt, lass du mal Weihnachten werden. Ne? Ja, also wir leben hier ja eh nicht im Treibhaus, von daher haben wir gar nicht so viel Chance, so den Kopf so voll zu kriegen. Und trotzdem müssen wir mit dem umgehen. Es geht letztlich nicht um das, was du weißt, sondern um das, was du lebst. Ja, und wir lesen jetzt mal ein paar Bibelstellen und da wollen wir dann drüber reden, wie das ist mit dem Jesus nachfolgen. Matthäus 4, Vers 18 bis 25. Einfach ein paar Sachen rausgesucht. Gibt natürlich noch viel mehr. Und als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: kommt mir nach. Oder in anderen Bibelversen heißt, ja, steht, kommt mir nach, aber auch in anderen Übersetzungen steht, folgt mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Das ist eine ziemlich bedenkliche Stelle, finde ich, in der Bibel. Und wir reden dann nachher noch mehr drüber. Aber Tatsache ist, dass die wirklich schlagartig Jesus nachgefolgt sind. Die haben ihre Netze stehen gelassen und ihren Vater stehen gelassen. Ah, wie war das mit dem hebräischen Familienbild? Ich glaube nicht, dass sie ihren Vater vergessen wollten oder im Stich gelassen haben. Es geht hier um die Prioritäten. Ja, es geht um die Prioritäten. Wir lesen die nächste Geschichte, Matthäus 8, Vers 18 bis 22. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten begraben. Also das sind alles so Sachen, wo man erschrecken könnte. Ja, wo man sagen könnte, ja, wenn ich Jesus nachfolge, muss ich dann meinen Beruf hinschmeißen? Muss ich dann meine Familie im Stich lassen? Das ist nicht, was Jesus erwartet hat. Ja, weil eben erstens war der Radius, wo die rumgezogen sind, ja, nicht so groß. Ich bin sicher, dass die immer wieder zu Hause waren. Und die waren ja auch teilweise verheiratet, diese Leute. Also die hatten Familie. Jesus sagt nicht, dass wir unsere Familie im Stich lassen. Es geht hier um die Prioritäten. Verstehst du? Du musst nicht deinen Job hinschmeißen. Es gibt manche Leute, die im fünffältigen Dienst sind, wo Gott sagt, schmeiß deinen Job hin und verlass dich auf mich. Aber für den ganz normalen, ich würde jetzt einfach sagen, normalen Christ, der nicht eine Sonderberufung hat, du kannst in deinem Leben bleiben. Nur wie verhaftet, es geht um das Verhaftetsein und worauf du dich drauf verlässt. Und dort will Jesus, dass man die Konsequenzen sieht und dass man die Prioritäten setzt. Ja? Und Jesus hat eben teilweise einfach schockiert, oder? Wo der eine sagt, oh, ich will dir überall nachfolgen, wohin du auch gehst. Und er hat wahrscheinlich gesehen, dass denen ganz gut geht und so. Und dann sagt Jesus, du, pass auf, ich habe kein Zuhause. Wenn du mit mir gehst, muss ich darauf einstellen, dass ich kein Zuhause habe. Also das heißt, ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege. Wir wissen, dass Jesus kein eigenes Haus hatte, aber dass er Freunde hatte, wo er regelmäßig gewohnt hat. Also Jesus war nicht ein Straßenmensch, obdachlos, ja? Sondern wir wissen, dass er zum Beispiel in dem Haus, wo der Lazarus war und die Martha und die Maria, war er regelmäßig. Ja, er war in der Gegend von See Genezareth und Nathanien und sowas, da war er häufig und da war er auch in Häusern. Es war nur nicht sein eigenes. Aber ich glaube, dass Jesus einfach hier prüfen wollte. Geht es dir nur darum, dass alles in Butter ist, wenn du mir nachfolgst, oder willst du auch dieses Risiko eingehen, mir nachzufolgen und nicht zu wissen, wo man die nächste Nacht verbringt? Ja, und auch hier, wo der eine sagt, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Da sagt Jesus, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Hier können wir es auch falsch verstehen. Ja, dürfen wir jetzt auf keine Beerdigung mehr gehen? Dürfen jetzt wir unsere Menschen nicht mehr begraben? Natürlich dürfen wir das. Aber weißt du was? Jesus hat gewusst, dass das nur eine faule Ausrede war. lass mich meinen Vater begraben. Tatsache ist, dass man damals im Orient die Menschen sehr schnell begraben hat. Die sind nicht drei, wie lang rumgelegen. Da gab es kein Kühlsystem. Da sind die sehr schnell begraben worden. Wenn der Vater an dem Tag gestorben wäre, wäre der definitiv nicht auf der Straße rumgelaufen. Also das war einfach eine faule Ausrede. Das war verlogen. Und deswegen sagt Jesus, lass die Toten begraben. Heißt für mich, wenn kein Gottes Leben in dir ist, dann bleib einfach bei denen, wo auch kein göttliches Leben ist. Aber wenn du göttliches Leben willst, dann folg mir nach. Ja? Mir noch ein Beispiel, wo es sehr bekannt ist. Und dann ist erstmal mit den Beispielen fertig. In Matthäus 19, Vers 21. Das ist der reiche Jüngling, der sagt, ja, ich habe alles getan, was im Gesetz steht und ich will dir nachfolgen. Und Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben kriege? Und dann tut er sich so rechtfertigen, was er alles für ein toller Kerl ist und was er alles Tolles macht und so. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Auch hier, es ist wieder so, dürfen wir Reichtum haben? Natürlich. Nur der Reichtum soll uns nicht haben. Das ist die Reihenfolge. Gott hat kein Problem damit, wenn wir reich sind. Es gab viele Patriarchen in der Bibel. Abraham war sehr reich, ja, und war ein Freund Gottes. Also es ist nicht der Reichtum. Aber Jesus hat erkannt, dass dieser Mann an seinem Reichtum gehangen ist. Und dass er einen übernatürlichen Stellenwert hat, dieser Reichtum. Und dass dieser Mann versucht hat, mit guten Werken sich zu rehabilitieren. Und das hat noch nie funktioniert. Wir können uns nicht mit guten Werken vor Gott einen guten Stand erringen. Weil so viele gute Werke können wir einfach bis in alle Ewigkeit nicht bringen, dass es reicht. Wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen und dafür, dass er für uns das getan hat, was wir nicht tun können. Was bedeutet also nachfolgen? Ich gehe einfach dahin, wo der andere ist. Ja? Ich gehe dahin, wo der Peter, kommst du mit zu mir? Ja? So, also, der Peter folgt mir jetzt nach. Ja? Der Peter folgt mir jetzt nach. Der Peter geht neben mir. Der Peter geht nicht hinter mir und er geht auch nicht vor mir. Okay, danke. Das ist nachfolgen. Was heißt das? Du bist da, wo Jesus ist. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du nicht hinter ihm, herrschst irgendwo hinterher. Du bist auch nicht vor ihm und sagst, ja, Jesus, ich hätte so eine tolle Idee, das können. Also vielleicht bist du da noch nicht draufgekommen, Jesus, aber ich hätte da wirklich so eine tolle Idee. Ja. Und Jesus sozusagen draufhelfen oder so. Nee, beides nicht gut. Ja. Oder ewig hinterherhecheln. Gott hat schon 2 Jahre lang zu dir was gesagt, du machst immer nur nicht. Ja. Also, ihm nachfolgen, ich gehe hin, wo er hingeht. Ich bin da, wo er ist. Und weißt du, was das Schöne ist? Eben, wenn ich da bin, wo er ist, dann ist ja er auch da, wo ich bin. Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und da habe ich den Profit davon. Ja, da bin ich direkt angedockt. An seine Kraft, an seine Versorgung, an seine Quelle. In allen 3 Fällen, wo ich vorher gelesen habe, diese Beispiele, da geht es darum, dass man die Vergangenheit zurücklässt. Was heißt es für uns übertragen? Das alte Leben zurücklassen. Ja? Das, was mir wichtig war ohne Gott, das lasse ich zurück. Und wenn Gott meint, es ist trotzdem wichtig, dann kann ich es ja wieder reinholen in mein neues Leben. Oder er holt es wieder rein. Aber es ist nicht meine Entscheidung. Sie haben ihre Netze, ihr Einkommen, ihre Sicherheit hinter sich gelassen. Aber weißt du was? Jesus hat auch ihnen gezeigt, dass sich's rentiert, weil zuvor in einem anderen Evangelium steht, in mehreren Evangelien, und da steht eben beschrieben, dass vorher dieser reiche Fischfang war. Also Gott sagt nicht einfach, du musst mir blind folgen, sondern er gibt uns auch, zeigt uns ja auch seine Liebe und seine Versorgung. Er will uns zeigen, er will Wunder für uns tun, er will, damit wir ermutigt sind im Glauben und sagen, ja, ich vertraue dir, ich kann dir nachfolgen, weil du versorgst mich. Die hatten gerade diesen reichen Fischfang, wo sie die ganze Nacht gefischt hatten und nichts drin war. Und dann sagt Gott, schmeißt eure Netze dort raus, wo ich es euch sage, hat ihnen schon die Lektion erteilt. Aber sie haben es auch verstanden. Und sie sind mitgegangen, haben dieses Risiko auf sich genommen. Ja? Eben auch der reiche Jünger, er sollte einfach diese Denkweise von seinem alten Leben hinter sich lassen. Die Toten begraben, die Traditionen hinter uns lassen, wo nicht göttlich sind. Wie viel Mühe haben wir manche, je nachdem, wie fest du eingebettet bist. Ja, ich komme aus der Großstadt und da sieht man das alles nicht so eng. Ja, Sachen, so Traditionen, das geht an einem vorüber. Da bin ich hierher gezogen und da habe ich mitten beim oberen Tor da oben gewohnt. Also ich war ja so dermaßen drinne in der Tradition, da kommst du gar nicht raus. Das fing irgendwie an ein paar Tage vorher von Leichnam. Da hat man mir vorgeschrieben, welche Tücher ich ins Fenster machen muss und welche Blumenstöcke und wie lang und wann ich die hintun muss und wann ich die wegtun muss. Aber ich habe mit dem gar nichts am Hut. Ja, das macht jetzt rein gar nichts. Das ist ein Haus und das sehen alle. Und da musst du... Da habe ich gedacht, oh Mann, gell. Und gar nicht zu schweigen, die mich kennen, die wissen, Fasnacht, erste Fasnacht hier, das war für mich der reinste Horror. Ich kannte das doch nicht. In München gehen wir mal auf den Faschingsball und wenn man will, geht man am Umzug und am Faschingsdienstag auf den Markt. Aber das ist alles ganz was anderes. Da bist du halt ein bisschen verkleidet und hast lustig und tanzt ein bisschen und machst ein bisschen Blödsinn. Aber hier, gell? Und ihr seid, die meisten sind mit dem aufgewachsen, ihr könnt es einordnen. Ich bin am schmutzigen Dunstig in allen Frieden in mein Bett bis nachts um vier, wo die gelben Trommler durchs Tor und direkt unter mir barababam, 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 ich aus dem Bett. Denkst du, der Krieg hat angefangen? Ich wusste doch nicht. Ich habe so einen Schock gehabt, gell? Na, ich gedacht, ah, das geht echt, das kann, das, nee, das vertraue ich nicht. Na, ich gedacht, also heute fährst du in Schwarzwald irgendwo. Böser Fehler! Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Da war es noch schlimmer, da hat es den ganzen Tag diese Dudelmusik, die Gucke-Dinger und boah. Ja, an dem Tag war ich echt verzweifelt, aber der eben, gibt es denn hier keinen Ausweg? Und da ist mir dann, ja, das ist lustig, aber jetzt weiß ich es ja, oder? Eben, nächsten Tag gehst du auf die Straße, da weiß ich nicht, was sie dir alles abschneiden oder was sie alles, Krawatte und Züge. Ja. Also ich habe mich dann nicht mehr auf die Straße getraut. Aber mir ist einfach da so klar geworden, was das für eine Macht hat. Das ist so. Und da musst du dich drunter beugen. Also ich kann auch andere Beispiele sagen. Wenn du in München in der Nähe vom Stadion bist und ein Fußballspiel aus ist, da musst du auch nichts mögen. Da geht alles in eine Richtung. Da kannst du, da musst du mit dem leben und warten, bis die alle weg sind und dann kannst du in Frieden weiterfahren. Also das, ich rede von dieser Übermacht und es ist nicht immer so deutlich. Aber je nachdem, was du für eine Verwandtschaft hast, dann musst du wirklich unter Anführungszeichen deinen Vater zurücklassen. Ich meine, unter Anführungszeichen. Und in Liebe erkläre, du, das sagt mir nichts, ich möchte nicht mitmachen. Und es kann schon ein Bruch in der Familie kommen, weil Leute das nicht verstehen. Aber es ist wichtig in der Nachfolge Jesu, dass man konsequent ist. Je länger man diese alten Dinge mitzieht umso weniger hat man den Profit vom Reich Gottes. Ich sage es immer, so Leute, die nicht konsequent sind, die haben teilweise, die leben mit der Welt, aber weil sie nur zur Hälfte im Reich Gottes sind, haben sie auch nur zur Hälfte den Profit vom Reich Gottes. Und dann sage ich immer, ja, dann lebst du in der Welt und dann haben sie noch den Nachteil gegenüber den Sündern, dass sie auch nur schlechtes Gewissen haben. Sünder sündigen haben Spaß. Aber wenn du gläubig bist und sündig, da hast du schlechtes Gewissen, du hast also von gar nichts was. Lass uns doch Jesus nachfolgen mit allem, was in uns ist. Und ich frage euch, ist es denen schlecht gegangen, die Jesus nachgefolgt sind? Nee, die haben doch alles gehabt. Ich meine, da ging's darum, wo die alle auf dem Berg waren, wo Jesus so lange gepredigt hat, bis sie gemerkt haben, hey, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, die Leute kommen ja nicht mehr heim, wir sind da in der Wüste, die brauchen Essen und so. Und dann hat er eine Idee gehabt, ja, geht doch ins Dorf und kauft. Also das sagt mir, dass die Geld hatten. Und zwar wohl nicht wenig, die hatten eine Kasse und die hatten Geld. Und später weiß man es auch vom Judas, wer der das Geld gestohlen hat. Aber das heißt, die waren nicht arm. Es ist nicht Jesus nachfolgen und dann bist du arm und demütig. Das ist nicht Demut. Demut heißt, den Willen Gottes tun und nicht Mangel haben und arm sein. Jesus nachfolgen, dann sagst du eben, ich verlasse mich nicht mehr auf meine eigene Kraft, auf meine eigene Erfahrung, sondern auf dich, Jesus. Wer Jesus nachfolgt, seiner Lehre, seinen Taten, ihn kennenlernt, der kommt so eng ran, dass Jesus sagt, meine Schafe, höre meine Stimme und sie folgen mir nach. Da hast du dieses tolle Erlebnis, dass du merkst, Gott ist lebendig und er redet zu mir. Wo hast denn du das? In keiner anderen Religion. Und niemand ist für dich gestorben. Nicht der Buddha und nicht der Mohammed und nicht der Allah und dich und was weiß ich wer alles. Niemand hat gesagt, ich habe dich zuerst geliebt. Überall musst du was tun, um die Gunst zu erringen. Und was tun, damit du frei bist. Bist du nicht froh, dass du nicht in Indien bist? Kannst du irgendwelche Nägel haken da hinten rein und so lange hängen, bis du erlöst bist? Aber man muss gar nicht so weit gehen. Auch bei uns gibt es diesen Glauben an Werksgerechtigkeit, da musst du eben noch mehr beten und dann musst du noch mehr fasten und dann musst du noch das machen. Und natürlich tun wir Dinge, aber wir tun es, weil wir Jesus lieben und ihm gehorsam und nicht, weil wir seine Liebe erringen wollen. Wir kriegen die Sachen von Gott umsonst, weil er uns eben so liebt. Aber eben, es ist schon wichtig, finde ich, dass wir das mit ganzer Konsequenz tun, Jesus nachfolgen. Der Paulus sagt im Galater 2, Vers 20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Paulus drückt es ganz einfach aus. Er sagt, ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben. Ich lebe das Leben von Jesus, der in mir ist. Und weißt du was? Falls du es noch nicht, es gibt hier bestimmt auch Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Gott. Es ist ein gutes Leben. Es rentiert sich. Es ist ein Leben, wo du von der Finsternis ins Licht reinkommst. Es ist ein Leben, wo du von Ängsten und Sorgen in eine Freiheit reinkommst. Über Jahre habe ich so schlimme Depressionen im Winter gehabt, dass ich kaum noch aus dem Haus raus konnte. Das war weg, wo ich zu Jesus gekommen bin. Hat nicht mal jemand für mich gebetet. So einfach weg. Ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich habe gewusst, ich bin geborgen, mir kann nichts passieren. Ich habe immer gedacht, im Winter irgendwie geht die Welt unter oder irgendwas bricht. Ja, bin bebend und zitternd in mein Bett gelegen, das kann niemand verstehen. Es hat niemand gewusst, niemand, außer mein Mann, weil ich mich so geschämt habe, weil ich eigentlich bekannt dafür war, Edwig, reiß dich zusammen, wenn man will, kann man, So, das bin eigentlich, und da ging es nicht mehr. Das ging nicht. Zusammenreißen hilft nicht. Das war ganz schlimm und habe mich so geschämt, dass es niemand gesagt hat. Und dann komme ich zu Jesus und dann kommt der nächste Winter und ich freue mich. Schob der Nebel im Herbst und dachte, boah, ist es schön. Hab ich es gar nicht vorher genießen können. Das ist, wenn man mit Jesus läuft. Dafür kannst du auch deinen Schrott verlassen, deinen alten, oder? Wir sind erlöst von Schuld und Scham. Wie viele Menschen laufen rum, die sind zusammengedrückt vor Scham, weil sie immer wieder die falschen Dinge über sich gehört haben, weil Menschen sie runtergemacht haben, weil Menschen sie erniedrigt haben. Am Schluss haben sie es geglaubt und haben sich selber erniedrigt. Und Jesus sagt, Kopf hoch. Du kannst ein Sohn Gottes sein, eine Tochter Gottes sein, sein Kind auf seinen Schoß springen. Ohne Schuld und ohne Scham, weil jemand für dich bezahlt, nämlich Jesus. Und wie wir heute vorhin Mittag das Zeugnis gehört haben von Michael Ebe, dass du nicht mehr in deiner Kraft läufst, sondern in seiner Kraft. Ich finde, es rentiert sich, Jesus nachzufolgen. Ich wäre heute nicht mehr da, ganz ehrlich. Ich wäre heute nicht mehr da. Und so kann ich mich freuen. So viele Leute eben, die mich heute so sehen und sagen, ja, du hast ja gut und immer fröhlich und gut drauf. Hey, ich habe so viel mit Krankheit zu tun gehabt. Ich habe so viel mit allem Möglichen zu tun gehabt. Das glaubst du nicht. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Oh, da habe ich genau noch 10 Minuten. Okay. Menschen nachfolgen. Was meine ich damit? Eben nicht in Abhängigkeit von Menschen geraten, aber auch hier wieder die Balance. Es geht nicht nur, also ich folge Jesus nach und was die anderen machen, ist mir ganz egal, sondern ich tue auch Menschen nachfolgen. Das heißt, ich tue von Menschen profitieren, von Menschen lernen, weil Gott Menschen auf der Erde eingesetzt hat. Gott ist ja nicht mehr direkt da. Ja? Er will sich zwar kümmern, aber er benutzt ganz oft andere Menschen. Und auch hier, es geht nicht darum, dass du sagst, ja, ich folge dem, keine Ahnung nach, weil ich höre immer jede Woche seine Predigt. Es ist mehr wie das. Sondern zu jemandem gehören, eben zum Beispiel zu einer Gemeinde gehören, nicht nur hingehen. Auch hier kannst du einen großen Unterschied, kannst hier rein und raus, wir sind kein geschlossener Verein, niemand wird dich aufhalten. Aber wenn du wirklich was davor haben willst, dann guck, dass du dazugehörst, wenn es Gott sagt. Ja, ich bete, wo du hingehörst und dann hast du auch eine Familie, wenn du vielleicht selber keine Familie hast. Bei mir war das so wertvoll, weil meine Familie nicht gehoben hat in Problemen, aber ich hatte die Gemeindefamilie und die haben mir immer weiter geholfen. Es geht auch hier, dass du siehst, wie andere Menschen mit Gott laufen. Ja? Nicht nur hören, was sie sagen. Und ich glaube, das bewahrt uns in der Endzeit. Ich muss es ehrlich sagen, es hat mir Gott diese Woche gesagt, dass ich euch das ganz stark einschaffen soll. Es wird uns in der Endzeit vor Irrtum bewahren. Es steht, dass viele aufstehen werden und sagen, ich bin Gott und ich bin Gott. Und die falschen Lehren, Sekten, das ist nicht immer grottenfalsch, das ist haarscharf der Nebel. Und da musst du eingebettet sein in einen Kreis von anderen Menschen, wo dir was sagen dürfen, wo dich begleiten dürfen. Und auch eben, dass wir nicht nur gucken, oh, der kann so toll predigen oder der kann so toll das. Weißt du, was mich interessiert, wie der lebt? Weil reden, quatschen, können wir alle. Ich kann auch hier euch das zur Story vom Pferd erzählen, aber ich bin so nah an der Gemeinde dran, du darfst bei mir gucken. Und wirst feststellen, dass es bei mir auch nicht alles okay ist. Ja, warum? Weil ich ein Mensch bin. Aber die Grundraster sind, glaube ich, richtig eingestellt. Und Gott ruft nicht perfekte Menschen, sondern willige Menschen. Und eins weiß ich schon, wenn ich folg, will wirklich Jesus nachfolgen und wer mich kennt, der weiß, mir ist wurscht, wenn Jesus sagt, mach das und das, dann mache ich das. Und da ist mir wurscht, was andere sagen. Das habe ich immer schon so durchgezogen. Eben, schau dir, hör dir nicht nur an, was Leute sagen, sondern schau dir an, wie sie leben. Jesus hat es auch zugelassen. Jesus hat eine ganze Schar Menschen gehabt, die ihm nachgefolgt sind und die konnten ihn jeden Tag sehen. Nicht nur, wenn er gepredigt hat. Also, wenn wir in unsere Berufung kommen wollen, das heißt, das erreichen wollen, was Gott mit unserem Leben in uns und durch uns und mit uns tun will, dann kommen wir nicht dran vorbei, dass wir nahe an Menschen dran sind. Und vor allem an Vorbildern. Es müssen gar nicht immer Leiter sein, aber an Vorbildern. Dass wir mit jemandem zusammenlaufen, eben Menschen nachfolgen, wie es vorher mit Peter zusammen gemacht, auch mit Menschen Hand in Hand gehen. Und von der Erfahrung lernen. Und ich sage euch, die göttliche Salbung kommt da drauf. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, wie ich das erkläre. Und da ist mir klar geworden, das kann man nicht erklären. Das ist einfach so. Da gibt es keine mathematische Formel, du musst 4 Wochen mit mir jeden Tag laufen und dann einfach an jemanden dranbleiben. Und ich sehe, hier in der Gemeinde gibt es etliche Leute, die sagen, ich laufe mit jemand. Und du siehst, dass sie wachsen im Glauben. Nicht die Leute, die jeden Sonntag auf die beste Konferenz gehen und hier und dort den tollsten Gastsprecher kennen. Du kannst ja schon auf Konferenzen gehen, aber du musst ein Zuhause haben. Menschen, die um dich rum sind und die dich begleiten, mit denen du läufst. Weil sonst wächst du nicht. Da kannst du die tollste Predigt hören. Wer hilft dir denn dabei, das umzusetzen? Und wer hilft dir dann dabei, das zu beurteilen? Ich bin bestimmt dafür, dass man Leiter ehrt, aber nicht blind. Und wir werden in der Endzeit versucht werden und verführt werden, dass grad so kracht. Und wisst ihr, was hilft? Eingebettet sein. Jemand haben, mit dem er reden kann, mit dem er beten kann, mit dem er laufen kann. Das berühmte Beispiel Elia, Elisa. Der Elisa ist bis zum Schluss dran geblieben und hat sich gewünscht, die doppelte Salbung, und ist der Mantel auf ihn gefallen. Gott steht zu seinen Prinzipien. Ich will es jetzt nicht mehr, ich habe hier noch alles Mögliche aufgeschrieben, aber eben im Hebräer steht, dass wir den Wandel von den Leitern anschauen sollen und ihren Glauben nachahmen. Wir lesen noch Philipper 3, Vers 17. Finde ich noch, ganz interessant. Und da steht, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wenn man jetzt das mit dem kritischen Auge betrachtet, denkt man, der hat ja echt einen Knall. Der nimmt sich ja was raus, wer er schon ist. Aber es ist schon so, dass wir Menschen auch nachahmen sollen, wenn sie für uns Vorbilder sind. Und eigentlich ist es was Natürliches, wenn du denkst, auch Menschen in der Welt haben ihre Vorbilder und ahmen das nach. Oder? Es fängt schon an in der Pubertät. Ich hatte damals meine Poster überall hängen und so. Und dann, ja, und dann redet man so. Und dann, ja. Ich hatte eine Cousine und die war so völlig, die hat alle Karl-May-Bücher gelesen, weil es war fast nicht zum Aushalten. Die meiste Zeit, ihr Zimmer war dann das Wigwam und der, oh, und mit der konnte man nicht mehr normal reden, so, ich habe gesprochen, und so, ja, die hat es voll durchgezogen. Und da habe ich gedacht, eigentlich, also von der Welt her ein negatives Beispiel, aber eigentlich, was Gott mit uns will. Dann schlafst du nicht mehr in deinem normalen Bett, sondern dann bist du mit Jesus zusammen. Ja, und dann redest du wie Jesus und dann benimmst du dich so wie Jesus und andere können dir auch nur nachfolgen. Also wir haben alle Vorbilder, such dir die richtigen Vorbilder. Ja? Und Vorbilder, wo du lernen kannst, Menschen, die nicht nur eine Theorie verkünden, du kannst relativ schnell dir viel biblisches Wissen aneignen und dann weißt du immer, was zu sagen ist und dann weißt du immer, da hast du immer den schlauesten Spruch drauf. Ich will sehen, ob du jemand bist, der überwunden hat. Und das willst du auch in mir sehen. Warum kann ich heute Morgen vor dir stehen und sagen, Gott, reiß dich raus aus Angst, aus Trauer, aus Trübsal. Ich habe es erlebt. Und ich bin nicht besser oder stärker wie du. Das gilt für jeden. Aber ich bin ein Zeuge dafür, dass es funktioniert. Und such dir raus Menschen, die in ihrem Leben herrschen gelernt haben. In der Bibel steht eigentlich schon die Anforderung eben für Diakone oder so, ja, dass er seinem eigenen Haus gut vorsteht. Mann, eine Frau, den Kindern ein Vorbild. Also, ja, das steht nicht umsonst da drin, weil auch früher in der Apostelgeschichte oder am Anfang hat es auch schon Menschen gegeben, die einfach gescheit hergeredet haben. Und daheim haben sie es Tohuwabohu gehabt. Fang nicht an, andere zu lehren, wenn du die Grundrassen in deinem Leben, die Grundweichen noch nicht richtig gestellt hast. Bring dein Leben in Ordnung und dann versuch andere mit reinzuholen. Du kannst immer, du musst nicht 5 Jahre lang warten, bis du jemand erzählen kannst, dass du jetzt Jesus gehörst. Das nicht, das meine ich nicht. Du kannst schon Menschen von Gott erzählen und versuchen, sie ins Reich Gottes reinzubringen. Aber es geht wirklich darum, dass es nicht leere Worte sind, sondern dass du mit deinem Leben dahinter stehst. Also, ich habe mir heute vorgenommen, dass ich pünktlich Schluss mache. Aber ich denke, ihr habt das Thema kapiert. Spielt auch das Alter keine Rolle? Paulus sagt zum Timotheus, niemand verachtet deine Jugend. Sei du ein Vorbild in der Lehre und in allem, wie du bist. Also auch junge Menschen können Vorbilder sein. Aber Paulus hat vom Timotheus geredet als seinen Sohn. Nicht als irgendjemand. Und weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir hier in der Gemeinde Söhne und Töchter, nicht Mitglieder. Übrigens für die, die es nicht wissen, wir führen hier keine Mitgliedschaft, eben aus dem Grund. Aber wenn du zur Gemeinde gehören möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du zu mir kommst und wir zusammen Kaffee trinken und wir uns ein bisschen was voneinander erzählen, damit ich dich kennenlernen kann, damit ich weiß, du willst dazukommen, dass ich weiß, wo dein Herz ist. Und das ist bei uns eigentlich der Eintritt in die Gemeinde. Einfach zu sagen, muss ich mal wieder sagen, weil das, man denkt immer, es wissen alle und dann geht es doch unter. Ja, so, wenn dir danach ist, ruf mich an. Und danach auch noch, yes. Genau. Unser Ziel ist, die Welt soll neidisch werden auf uns, wenn sie uns sehen. Steht in der Bibel, dass ihr seht, wie sie einander lieben. Dann muss man sagen, oh Herr, erbarme dich, ja. Aber weißt du was? Jesus hat dafür gebetet in Johannes 17, dass sie eins werden. Und ich glaube, dass Gott das Gebet seines Sohnes erhören wird. Und er wird Kraft geben und er wird uns helfen, dass wir das hinkriegen. Weil es ist verheißen. Er kommt am Schluss zu einer Braut ohne Flecken und Runzeln. Ja, das soll unser Ziel sein. Kein Druck. Ja, ja, aber ich glaube, wenn du irgendeinen Punkt von heute mit nach Hause nehmen kannst, dann bin ich schon glücklich. Wenn du sagst, hey, das ist mir alles zu viel, dann frag Gott, Herr, was von dem, was ich alles gesagt habe, willst du, dass ich umsetze? Und dann fang mit einem Ding an. Nicht 10 Baustellen haben im Leben, je nachdem, wo du stehst, fang mit einer Sache an und ziehst durch und dann kannst du das zweite Ding angehen und dann das dritte und so weiter. Und irgendwann schaust du zurück und denkst, boah, mein Leben ist wirklich besser geworden, schöner geworden, reicher geworden. Ja? Lass uns heute zusammen noch ein Lied singen und dann nach Hause gehen und eben betet für die Leiter, habe ich am Anfang gesagt, und das sehen wir uns dann anfangen. März wieder, genau.